Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja Leute, es brodelt und zwar richtig heftig und die Besonderheit, die wir diese Woche haben, ist, dass bei allen drei Brandherden, über die wir heute sprechen werden, nur Female Artists involviert sind. Der erste Vorfall ist ziemlich heftig, es wurden Schüsse auf das Büro von Shirin Davids Label abgefeuert. Hat Loredana irgendwas damit zu tun und welche Rolle spielt der Manager Taban? Darüber sprechen wir gleich. Danach geht es um den Beef zwischen Nura und Schwester Eva. Auch eine wilde Geschichte, die mir selbst gar nicht so bewusst war. Und zwar beschuldigt Schwester Eva Nura so ein bisschen daran, schuld zu sein, dass ihr Comeback nicht richtig funktioniert hatte, weil sie bei einem Videodreh zusammen mit Juju nicht da war und dadurch extrem hohe Kosten und so weiter entstanden sind. Und dazu kommt auch noch, dass Juju sich auch so ein bisschen auf die Seite von Schwester Eva schlägt. Und das Ganze ist jetzt so weit gekommen, dass Schwester Eva so auf Brit-Modus probiert, Nura zu einem Lügendetektor-Test herauszufordern. Aber mit Juju ist es noch nicht vorbei, denn sie hat sich ein bisschen dazu geäußert, warum sie jetzt seit über 6 Jahren kein Album mehr von ihr erschienen ist. Anscheinend steckt sie in einem Knebelvertrag drin. Und welches Label das sein könnte, welche Personen da involviert sind, auch was das für die Zukunft von Jujus Musikkarriere bedeuten kann, das schauen wir uns gleich mal an. Und zu guter Letzt haben wir noch ein schönes Topic, denn Raf Kamura ist jetzt offiziell verlobt. Wir gucken auch mal, wer ist denn die Verlobte, was weiß man so über sie. Also schnallt euch an, nach nur einem Spot geht's los. Bis gleich.
Werbung.
Lennart, du hast doch bestimmt schon mal Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum und so weiter gehört. Weißt du, was der Unterschied ist?
Boah, ich kann es nicht so ganz verifizieren, deswegen bin ich jetzt auch gleich gespannt, was du sagst. Aber es hängt ja auf jeden Fall damit zusammen, wie intensiv ist ein Duft und wie lange ist so die Haltbarkeit des Dufts, wenn man ihn draufsprüht.
Ja, genau. Also es geht vor allem um die Duftölkonzentration. Was man wissen muss, ist, so ein Parfum besteht in der Regel aus 3 Komponenten, aus Alkohol, destilliertem Wasser und Duftölen. So, natürlich, das Teuerste daran sind eben diese Duftöle. Und um euch mal einen Vergleich zu geben, ich habe letztens was gehört, das ist so crazy, für 1 Liter Rosenöl, also Duftöl, für Parfüm benötigt man 3 bis 5 Tonnen Rosenblütenblätter. Also da wird einem so ein bisschen bewusst, warum diese Duftöle so teuer sind. Und wir haben eben schon gesagt, es gibt Eau de Cologne, da sind ungefähr 3 bis 7% Duftöl drin, bei Eau de Toilette 7 bis 10 und dann eben Eau de Parfum, da sind 10 bis 15%, manchmal sogar 20% drin. Das hält wirklich auch den ganzen Tag, ist super intensiv. Und deswegen finde ich es so insane, dass die Düfte von unserem neuen Partner Rick's London alles Eau de Parfum sind und ihr bekommt 100 Milliliter für 49,95. Das ist insane.
Ja, und ich finde, man merkt das auch, dass das Eau de Parfum ist. Zum Beispiel, wir haben doch häufiger, wenn wir uns sehen, auch so lange Actions mit so, wir gehen mal spazieren tagsüber, danach kurz zu Hause chillen, dann auf ein Konzert, danach noch in eine Bar und sind irgendwie manchmal so 12 Stunden irgendwie draußen unterwegs. Und da, wo wir das getestet haben, ey, als ich mich nachts ins Bett gelegt habe, habe ich immer noch so krass den Duft gerochen so an mir. Ja. Also man merkt, wie intensiv die sind und wie lange die halten. Und ich finde es auch wirklich krass, wie schön und hochwertig die Verpackung bei Rick's London ist. Also man bekommt es ja in so einem Karton und dann zieht man die eigentliche Verpackung erst raus. Und das ist dann so eine Box, die man so aufklappen kann. Und es sieht einfach richtig, richtig edel aus. Und bei Rick's London handelt es sich ja um Herrendüfte. Aber wir haben jetzt auch die Weihnachtsseason und wir haben ja auch ein paar weibliche Zuhörerinnen. Das heißt, wenn ihr noch ein Geschenk für euren Partner sucht, Parfumdüfte von Rick's London eignen sich da wirklich richtig gut.
Und was ihr noch hinzufügen kann, 100 ml einfach perfekt zum Reisen. Kann man gerade noch so mitnehmen, also wirklich perfekt. Deswegen checkt das Ganze mal ab, den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und letzte Woche hatten wir eine Sonderfolge gemacht zu der neuen Haftbefehl-Doku. Und die ist auch ordentlich abgegangen. Ich habe jetzt gerade nochmal gecheckt, Platz 11 in den Charts. Deswegen Shoutout an alle Zuhörer und auch an alle Neuen, die gerade einschalten. Und Sherwin, ich will von dir wissen, was war denn jetzt so dein Haftbefehl-Ohrwurm in der letzten Woche?
Ey, wild, dass du fragst. Also ich habe tatsächlich auch übel viel jetzt Haftbefehl gepumpt, wahrscheinlich Tausende gerade es tun. Bei mir ist es 1999 Part 1, der, glaube ich, so am wenigsten gerade gepusht wird. Ich weiß gar nicht, warum, aber der ist so, dass der bei mir gerade so rauf und runter läuft. Und auch Lass die Affen aus dem Zoo. Habe ich so ein bisschen nicht vergessen, aber einfach lange nicht mehr gehört. Und der ballert gerade wieder richtig. Was ist bei dir der Haftbefehlssong?
Ja, irgendwie hat sich's immer wieder geändert letzte Woche. Aber natürlich Leben, Live, Hayat.
Ja, ja.
Und 1999 Part 3, der gerade auch einfach übelsten Push hat. Und dann auch ein Lied, was ich jetzt nie so krass irgendwie gehört habe, was auch relativ neu ist. Und zwar dieses Haft betritt den Raum.
Ja.
Du weißt, dass es Haft ist. Das ist auch die ganze Zeit in meinem Kopf drin.
Hey, ich feiere halt auch diese, was ist das, so wie so ein Album halt mit der Musik zur Netflix-Doku, wo ja so eine Sammlung an Songs Soundtrack, drin ist irgendwie. Ja. Auch dieses Papa war ein Rolling Stone. Und ich weiß, es sind so geile Tracks drin, die einfach so geil zusammengestellt wurden. Ist crazy. Ja, krass.
Hey, übel. Und was natürlich auch die ganze Zeit immer wieder da ist, ist, in meinem Garten,
Ja, da habe ich sowas gesehen, dass irgendwie so die monatlichen Hörer von Reinhard May jetzt irgendwie durch diesen Push irgendwie von so, weiß nicht, 700.000 zu weit über 1 Million jetzt hochgegangen sind, weil der jetzt so einen Hype bekommen hat, nochmal. Also ja, 1,4 Millionen.
Die haben sich verdoppelt.
Ja,
die haben sich verdoppelt. Der ist seit über 50 Jahren jetzt wieder in den Singlecharts, überhaupt mit irgendeinem Song.
Alter.
Also, das ist so krank. Und der hat ja am Anfang anscheinend sogar gezweifelt. Haftbefehl hat da so ein Statement gepostet und er war so ein bisschen so, weiß nicht, ob ich da bei der Doku mit, also ne, ob ich die Rechte freigebe, aber es war halt allen so, ne, Elias Mbarek und allen, die die Doku produzieren, extrem klar, dass einfach diese Schlüsselszene mit rein muss und dass die halt diese Rechte brauchen. Und deswegen, hat das dann noch funktioniert. Und der ist jetzt mit In meinem Garten auf Platz 15 in den Charts gegangen. Und Reinhard May kennt man hauptsächlich eigentlich von Über den Wolken. Das war bei uns damals auch immer so ein Banger, den wir im Musikunterricht gesungen haben. Neben so anderen Bängern wie Bruttosozialprodukt oder dieses Doremi. So, da wurde auch immer Über den Wolken gesungen. Aber das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass das Reinhard May ist, der jetzt eben dieses In meinem Garten damals auch rausgebracht hat und was jetzt halt einfach einen übelsten Hype bekommt. Also sehr, sehr wild. Und bei Haftbefehl ist es eben auch so heftig. Also ich glaube auch, dass Haftbefehl und das Team drumherum niemals damit gerechnet hätten, dass die Musik so krass abgeht.
Ja.
Also, weil das ist wirklich, wirklich geisteskrank. Wenn man sich jetzt so das Ranking mit den Deutschrappern anhört, mit den meisten monatlichen Hörern, da gehört jetzt Haftbefehl bald zu den Top 10. Also, der steht aktuell bei 4,3 Millionen monatlichen Hörern. Also, Haftbefehl ist gerade kurz hinter Bones. Der hat jetzt schon mehr als Paschanim und gerade genauso viel wie ein Kontra K, der ja gerade erst sein neues Album released hat. Also, das ist schon eine Ansage. Und das liegt gerade daran, dass halt jeder die alte Haftbefehl-Musik rauf und runter pumpt oder diesen Soundtrack. Also gerade stehen 6 Alben in den Top 100. Darunter das weiße Album auf Platz 12, dann auch Russisch Roulette, dann der Soundtrack, dann Unzensiert, der Holland-Job und Platin-Block, beziehungsweise eigentlich ja Block-Platin. Ne? Und in den Single-Charts sind sogar 12 Songs in den Top 100. Und was ich da so heftig finde, ist, dass es 5 Songs davon sogar in die Top 10 geschafft haben. Und das ist halt wirklich wild, ne? Also Straßenrap in den Top 10 ist ja eh was Seltenes. Aber jetzt 5 Lieder in den Top 10 und so Lieder wie 069, das ist 10 Jahre alt. Und das steht jetzt auf Platz 3 in den Single-Charts. So,
krass.
Was geht? Also ich weiß auch ehrlich nicht, wie viele Rapper das schon mal geschafft haben, 5 Songs in den Top 10 zu platzieren. Also ich denke jetzt mal so aus dem Kopf, Apache, Bones, Raff, vielleicht Capi Samra zu Berlin lebt 2 Zeiten. Aber ich glaube sonst niemand. Ich glaube nicht mal so ein Luciano oder so. Und dann auch noch mit alter Musik und nicht sowas wie so Drück aufs Gas,
yeah,
500 PS, so weißt du, sondern so wirklich so Straßenmusik, die teilweise, Straßenrap, der teilweise 10 Jahre alt ist. Also das ist schon ein massiver Erfolg.
Krass. Im Parallel dazu habe ich letzte Woche dann so eine Schlagzeile gelesen, irgendwie, dass zum ersten Mal seit 1990 keine Rap-Songs in den US-Top 100 Charts irgendwie sind und sowas, was ja also auch so
Top 40 oder so, ne? Ich glaube, ich habe das bei Flair in der Story gesehen. Ja,
genau. Zum ersten Mal seit 1990 ist in den Top 40 der Top 100 Charts sozusagen kein Rap drin irgendwie und dann in Deutschland einfach so Haftbefehl, der so komplett dominiert jetzt. Also, ey, also mit diesem Erfolg hat, glaube ich, niemand aus deren Team gerechnet. Also,
ja,
das ist crazy. Ja, Mann, geil.
Sehr krass. Aber checkt auf jeden Fall unsere Kritik von letzter Woche ab, oder ne, wo wir halt alles behandeln rund um die Haftbefehl-Doku. Hört euch die Folge an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und sonst eigentlich ein kleiner Nachtrag ist, dass die Xatar-Doku bestätigt wurde. Also wir hatten das ja letzte Woche schon angesprochen, weil Schwester Eva da schon so einen kleinen Hint gegeben hat und gesagt hat, sie muss da halt über Xatar sprechen in der Doku und sie weiß noch gar nicht, wie sie es machen soll, weil sie immer in Tränen ausbricht, wenn sie an dieses Thema denkt oder darüber redet und über ihn redet. Und jetzt ist klar, dass die ARD eine Doku plant. Und das Krasse dabei ist, finde ich, dass diese Doku tatsächlich zu Lebzeiten schon gestartet wurde. Weil viele habe ich dann auch gesehen bei Social Media, die so kommentiert haben, boah, jetzt wird hier irgendwie noch auf dem Nacken von einem toten Mann irgendwie so Geld rausgesaugt und so. Aber nein, diese Doku wurde davor schon konzipiert und die Frau hat dazu auch ein Statement gepostet, dass sie halt gesagt hat, deswegen weiß sie ganz genau so, dass ihr Mann auch gewollt hätte, dass die Doku genau so erscheint und da bin ich mal sehr gespannt drauf, also wie das dann sein wird, ne? Also wie viel im Vorfeld schon gearbeitet wurde auch an der Doku und was für Szenen man dann da drin sieht, weil ja Xatar auch ziemlich zurückgezogen gelebt hat in der Öffentlichkeit, also man nichts mehr in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, so richtig in dem Jahr vor seinem Tod.
Ja, ey, ich bin echt krass gespannt auf diese Doku, muss ich sagen. Also wir haben das ja auch schon so die ganze Zeit so ein bisschen mitgefiebert und dann hatten wir ja zum Beispiel Hallo Seller mal im Interview und auch bei dir und mir ist es ja so ein Thema die ganze Zeit mit so, ey, was ging da eigentlich ab und ne, wie lebt der und was war eigentlich da mit Tower und bla 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 und es gibt ja so viele Themen, über die man die Wahrheit wissen möchte und deswegen natürlich also Erwartungen sind jetzt hoch, was man alles in der neuen Doku erfahren wird. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in die Themen dieser Woche, denn es gibt ja ordentlich Beef und Eskalation und sogar Schüsse und damit starten wir jetzt direkt mal rein. Also, um euch nochmal so ein bisschen abzuholen, von vorletzter Woche, da hatten wir nämlich mit dem Thema gestartet und zwar gab es ja Beef zwischen Loredana und Shirin David. Und das war ja so, dass Loredana in ihrem privaten Insta-Channel so ein bisschen behauptet hat, dass sie von einem gewissen Manager, einer Künstlerin bedroht werden würde, dass der irgendwie auch probiert habe, die Beziehung zwischen ihr und Karim zu sabotieren, beziehungsweise irgendwie Leute geschickt haben soll zu Karim Adeyemi, die dann ihm sagen, ey, die will nur dein Geld und tralala. Und sie hat eben auch gesagt, dass es zu Drohungen kam seitens diesem Manager. Und da hatten wir uns aber noch so ein bisschen über die Formulierung gewundert, weil das war so ein bisschen komisch formuliert, wo man nicht genau wusste, wurde sie bedroht oder was genau war das jetzt? Aber es wurde auf jeden Fall dieser Wortlaut verwendet. Und das ganze Statement endete dann mit dem Satz, und wenn du das liest, Kleine, kriegt dein Manager in den Griff. Danach kam dann der Song raus von Loredana und Schwester Eva, wo ja auch heftig geshootet wurde, also auch jetzt ohne Namen zu nennen, aber man hat schon gemerkt, okay, es geht auf jeden Fall gegen Shirin David und ihre Kolleginnen, kann man fast schon sagen. Aber es wurde nicht nur verbal geshootet, denn, und da sind wir jetzt beim aktuellen Thema, in der Nacht auf den 31. Oktober gegen ungefähr 0.50 Uhr wurden 3 Schüsse auf die Glastür des Gebäudes in der Kurfürstenstraße in Berlin-Schöneberg abgegeben. Ich habe mal geguckt auf Google Maps, das ist so ziemlich nah am KDW auch. Und in diesem Gebäude befindet sich übrigens Shirin Davids Büro, also von dem Label Juicy Money Records. Und sie hatte auch das Foto davon in ihrem privaten Insta-Channel da geteilt. Und da hat man wirklich gesehen, wie ja da 3 Schusslöcher in so einer Glastür waren und man hat dann auch gesehen auf anderen Bildern noch, dass diese Projektile wirklich hinten in die Wand eingeschlagen sind, also das war echt heftig. Und es wurde aber glücklicherweise niemand verletzt. Das Besondere war aber, dass Taban Jafari, der Manager von Shirin David, angeblich das Gebäude nur 15 Minuten vor den Schüssen verlassen haben soll. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob er Ziel dieses Angriffs war oder nicht. Und es geht sogar so weit, jetzt muss man noch wissen, dass Loredana kurze Zeit davor sich noch in einem Livestream sehr heftig gegen ihn geäußert hat und so wegen, ja, sie wird dem aufs Maul hauen, wenn sie den sehen würde und was weiß ich und sowas, ja. Dass jetzt tatsächlich die Berliner Polizei neben der Allgemeinermittlung, Verstoß gegen Waffengeschützgesetz und Sachbeschädigung und sowas, eben auch prüft, ob Loredana irgendwas damit zu tun haben soll. Also echt crazy.
Ja, sehr krass. Also bei Loredana vermutet man ja auch, dass sie irgendwie halt gewisse Kontakte ins Milieu hat. Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie vor Jahren mal Farid Bang sich ein bisschen lustig gemacht hat in der Instagram-Story und dann relativ schnell zurückrudern musste. Und da wurde auch so gemunkelt, dass irgendwelche Hinterleute halt relativ schnell an Farid Bang rangetreten sind. Andererseits denke ich mir dann auch immer wieder so, also würde das nicht auf der Hand liegen, wenn jetzt Loredana sich in den Livestream setzt und dann sogar solche Sachen sagt, wie du gerade eben erwähnt hast, und dann 3 Tage später oder so Schüsse fallen, wäre ja irgendwie auch völlig dumm, das so auf die Art und Weise zu machen. Und es sind halt jetzt erstmal nur so Vermutungen, und der Anwalt hatte sich ja auch geäußert von Loredana, wo der Anwalt gegenüber der Bild-Zeitung gesagt hat, sollte tatsächlich ein Ermittlungsverfahren geführt werden, wird sich meine Mandantin gegen den Vorwurf verteidigen. Loredana wird sich derzeit zu einem möglichen offenen Ermittlungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht äußern.
Ja, ich finde es auch ziemlich einfach ziemlich abstrus irgendwie, was da so abgeht. Also vielleicht, um die ganze Geschichte noch so zu beenden, also Shirin David hatte dann in ihrem Insta-Channel auch noch zusätzlich geschrieben, wenn du jemanden schon auf unser Büro schießen lässt, dann hab auch die entsprechende Haltung dahinter zu stehen, und blamier dich nicht hinter Posts, die behaupten, dass das eine Inszenierung wäre. Das macht das Ganze noch viel lächerlicher, als es eh schon ist. Und er hat noch weitere Sachen gepostet, die eben sehr klar erkennen lassen, dass Shirin David davon ausgeht, dass Loredana hinter diesen Schüssen steckt. Also irgendwie aber auch crazy. Und auf der anderen Seite hat sich dann aber zum Beispiel auch Flair dazu geäußert. Und der hat auch gesagt, dass Taban anscheinend selber das Ganze inszeniert haben soll. Er hat einige Sachen über Taban da so gedroppt, also den Manager von Shirin David, und aber auch so gesagt, wie ja, die haben irgendwie keinen Rücken mehr, die brauchen aber Rücken. Und wenn er jetzt zum Beispiel so da auf so eine Tür schießt, würde ihm das Ganze so ein bisschen Zeit verschaffen, diese Situation neu zu ordnen, vielleicht sich einen neuen Rücken zu suchen und sowas, weil er gegebenenfalls irgendwie Polizeischutz oder so bekommen würde. Und selbst Arafat Abou-Chaker hat das auch nochmal so ein bisschen durch die Blume bestätigt. Also irgendwie ganz verworren, was da gerade in Berlin abgeht.
Ja. Arafat hatte kommentiert, wer es glaubt, alles Show vom Showmaster. Und ich habe dann auch einen Artikel von der FAZ gelesen, und die haben anscheinend verschiedene Leute angerufen. Also die hatten dann auch mit einem Flair telefoniert und auch mit ganz vielen verschiedenen anderen und haben eben auch das geschrieben, so Taban soll keinen Rücken mehr haben. Und da war dann der Satz drin, den ich dann schon interessant fand. Der Mann, der bis vor kurzem der Rücken von Davids Team gewesen sein soll, ist in der Szene jedenfalls sehr gut bekannt. Mehrere Gesprächspartner nennen gegenüber der FAZ denselben Namen. Also ist jetzt natürlich keine Garantie so für so Behauptungen, aber fand ich dann irgendwie schon krass, wenn jetzt so die FAZ, die ist jetzt auch nicht irgendwie dafür bekannt, wie die Bild-Zeitung, einfach nur so ein bisschen Tratsch zu verbreiten, sondern ne, die telefonieren dann rum und bekommen halt von einem Flair und von ganz vielen anderen immer denselben Namen genannt, wer der Rücken da halt jetzt die ganze Zeit war und jetzt anscheinend nicht mehr ist. Und das sind ja dann schon irgendwie so, ja, ein bisschen so szeneinterne Sachen, die dann so rauskommen dabei. Es wurde jetzt nicht genannt, was für ein Name da gefallen ist.
Aber hast du Shirin mal irgendwie mit jemandem so rückenmäßigen irgendwo gesehen? Also manchmal ist es ja dann so, dass irgendwie, keine Ahnung, Rapper, die so einen bekannten Rücken haben, dann mit dieser Person mal irgendwo auf dem roten Teppich oder in einem Restaurant oder sowas gesichtet werden. Aber so, ich überlege gerade so, man kennt ja sogar diese eigentlich Größen aus Berlin, aber da fällt mir so keiner ein bei Shirin.
Ja, eigentlich halt immer mit Taban, aber ich glaube halt, die Stärke war bisher, dass halt jeder wusste, ey, Taban ist da so, ne, der ist aber halt dafür gut mit XY, so, und das reicht dann irgendwie. Und Shirin David hat ja manchmal auch so ein bisschen geprahlt damit irgendwie, so Taban bedroht wieder irgendeinen YouTuber oder irgendwie gab es doch mal so eine Line da. Und ja, jetzt steht da so ein bisschen Shirin David probieren eben, das Camp probiert halt so das dahin zu pushen, dass da ein Auftrag abgegeben wurde mit den Schüssen. Du hattest ja schon vorgelesen, was sie in ihrem eigenen Channel gepostet hat. Sie hatte dann ein paar Tage später in ihrer Instagram-Story dann noch so einen Screenshot von so einem Twitter-Meme gepostet, wo so der Shirin David-Kopf auf dem Get Rich or Die Tryin' Cover von 50 Cent drauf war, ne? Also wo man so die Glaswand sieht, wie die so da zersplittert, ne? Wegen Einschuss sozusagen. Und darunter hat sie geschrieben, 72 Stunden später immer noch kein Bekenntnis, by the way. Hätte gedacht, dass die Person, die Dritte dazu beauftragt hat, in unserem Office-Hausflur zu schießen, auch dazu stehen kann.
Das ist aber auch so dumm, oder? Also ich meine, das passiert doch nicht. Also so, wenn jemand irgendwo Schüsse abfeuert oder so, dann ist es doch niemals in der Geschichte der Menschheit passiert, dass jemand da gesagt hat, und ich war das. Also das war ja so komplett so dumm, das zu sagen.
Also ja, schon irgendwie. Ich denke da halt so eher so an so Terroranschläge, wo es ja dann auch immer so ein Bekenntnis gibt, weißt du?
Okay.
So in die Richtung, glaube ich. Aber ja, da wird jetzt gerade schon groß ist. Aufgefahren.
Ja. Ja, ich habe mir halt auch so gedacht.
Taliban-Statement.
Ja. Ja, ich habe mir halt auch so gedacht, so an sich, also das Thema ist natürlich jetzt gefundenes Fressen, ja. Und es sind jetzt diese beiden Fronten irgendwie, Shirin David versus Loredana, steckt sie dahinter, hat Taban es selber inszeniert oder sowas, ja. Mal noch eine andere Sichtweise irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir zum Beispiel mal auf Google Maps jetzt das Gebäude angeschaut, das ist halt ein übel großes Bürogebäude, direkt in so einer Gegend, wo halt sehr viel los ist, also es gibt halt auch die Möglichkeit, dass es jemand anderen hätte treffen sollen. Also so, das kann ja auch sein. Ja. Also so Real Talk, ich meine, da ist halt das ist halt eine Möglichkeit, die theoretisch sein kann. So, da ist halt das Büro von Shirin David drin, aber so, da sind halt auch noch so 40 andere Büros drin oder sowas, ja. Aber natürlich ist es irgendwie naheliegend. Aber trotzdem muss ich auch sagen, also jetzt hört man halt die ganze, also, und ich bin richtig hyped jetzt auf diesen ganzen so Taban, Shitstorm, was weiß ich, so mein Gossip-Herz springt da, macht da Luftsprünge, ja. Aber so ansonsten ist mir jetzt noch nicht so ganz offensichtlich, womit Taban jetzt so nach so Straßenregeln irgendwie Schüsse verdient hat. Also so, okay, der hat hier diesen so paar YouTuber, ABK, glaube ich, und sowas mal irgendwie so aufgefordert, ruhig zu sein. So, der hat irgendwie da und da mal Sachen gemacht. Aber das macht man halt irgendwie auch als Manager. Und sicherlich hat der sich nicht perfekt verhalten. So, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung darüber. Ja. Aber so komplett offensichtlich ist es jetzt für mich noch nicht, dass da irgendwie, weiß ich nicht, der hat irgendjemanden Millionen versemmelt, weil der, was weiß ich, irgendwie einen komischen Vertrag gemacht hat. Oder ich weiß es nicht. Also mir ist der Grund noch nicht ganz klar.
Vielleicht weiß man es ja nicht so, was hinter den Kulissen so alles passiert ist in den letzten Jahren. Und vielleicht ist es jetzt einfach so ein Einschüchterungsversuch, weil Taban eben keinen Rücken mehr hat. So von wegen so, ja okay, dann leb jetzt in Angst, weil du hast die letzten Jahre das und das und das gemacht. Und auf der anderen Seite hast du dann eben diese Sachen so, ne, dass irgendwie halt ein Flair jetzt sagt, so ey, der hat halt selber geschossen, damit er den Schutz von der Polizei bekommt und damit er irgendwie sich ein bisschen Zeit kaufen kann und da jetzt halt erstmal ein, oder hat selber schießen lassen, sagen wir so, ne, so, dass er halt irgendwie jetzt da Fokus drauf ist und ihm deshalb jetzt niemand erstmal weiter was tun wird. Flair hat auch so erzählt in seinem neuen Podcast, dass es dann irgendwie vor ein paar Jahren auch zu einer Schlägerei zwischen ihm und Taban kam, wo er irgendwie so, also so eine ganz wilde Geschichte, irgendwie so in Grunewald, wo irgendwie beide auch wohnen. Und genau, Flair meinte, dass Taban ihm Leute vor die Tür geschickt haben soll, mit Waffe auch. Und dann wurde Flair von Drilon gewarnt, der ja der Manager von Katja ist. Und Katja und Shirin sind ja eigentlich auch nicht gut. Und dann wurde die Geschichte komplett wild, weil Flair anscheinend mit dem Auto durch Grunewald gefahren ist und dann hat er gesehen, wie Taban an ihm vorbeifährt und dann hat er irgendwie so den gejagt und irgendwie war dann Taban schon auf irgendeiner Seitenstraße oder so, hat da so mit Drilon diskutiert, Flair ist raus, hat irgendwie so seine Rolex weggeworfen, weil er jetzt dachte, er fetzt sich gleich mit Taban. Dann haben Drilon und sein Bruder oder Cousin Flair abgehalten von Taban und Taban hat dann die Gelegenheit genutzt und so Flair so eine verpasst, während die anderen halt so mit Flair beschäftigt waren sozusagen. Und das ist so eine wilde Geschichte irgendwie. Also ja. Und das ja alles, nachdem Flair ja mal den Song Shirin Bay veröffentlicht hat und mit Shirin und Taban cool war. Und das hat so Flair auch bisschen so beschrieben halt, dass so Taban so, ne, geht auch so ein bisschen in diese Showmaster-Richtung, dass halt so Taban früher halt so probiert hat, ey, wie kann man Shirin David in die Deutschrap-Szene integrieren, nachdem so dieses ganze Shindy-Falterbach-Gate war und dann so, ja, Flair, kannst du mal ein bisschen so, ne, gut über Shirin reden, kannst du die ein bisschen pushen und so weiter und dann plötzlich irgendwann dreht sich das Blatt und man schickt Leute vor die Tür, so. Ja.
Ja, der scheint doch ein bisschen Dreck am Stecken zu haben, also.
Aber das ist ja krass, weil jetzt gerade so viel da auftaucht, ne? Wir hatten vor 2 Wochen die Folge, wo wir das Cover hatten mit Shirin David versus Loredana, entsteht jetzt zum ersten Mal so ein richtig, richtig großer Female-Rap-Beef. Was man da aber noch nicht ahnen konnte, ist, dass wir jetzt quasi so gefühlt alle Rapperinnen, die wir in Deutschrap haben, dass die jetzt plötzlich alle gegeneinander antreten. So, aber dazu kommen wir so ganz am Ende. Aber so eine Sache, die ja dann noch passiert ist in diesem ganzen Loredana und Schwester ever bringen einen Track raus, ist ja, dass Ikimel plötzlich sehr, sehr überraschend darauf in ihrer Story reagiert hat. Und zwar hat sie geschrieben, @Loredana, @Schwester Ever, bevor der nächste Typ euch einen unoriginellen Kacktext schreibt, fragt doch das nächste Mal mich, würde Nein sagen. Und an der Stelle aber noch ein kleiner Funfact, und zwar, wen oder was meint Ikimel überhaupt mit ihrer Story? Da habe ich mal geschaut, bei Genius kann man ja immer sehen, wer an einem Song mitgewirkt hat, also sich die Credits anschauen. Und dann habe ich mal geschaut, wer da bei den Writern zu dem Song Ihr möchte gern von Loredana und Schwester Ever steht. Das sind zum einen die Produzenten, das ist aber völlig normal, weil die eben den Beat gemacht haben und dann werden die da eben auch bei Writern gelistet. Und was dann aber schon überraschend ist, ist, dass Loredana und Schwester Ever nicht mal selbst dort aufgelistet werden, weil das ist eigentlich... Trotz, selbst wenn man Songwriter mit dabei hat, steht eigentlich der Artist selbst immer in den Credits bei den Writern mit dabei. Aber in dem Fall stehen beide tatsächlich gar nicht mit dabei und stattdessen zwei Deutschrapper. Und zwar auch welche, die wirklich bekannt sind. Zum einen Jamule, der ja auch mit Loredana schon gemeinsam Videos gedreht hat. Also ich glaube so mal auf TikTok hier ein Video veröffentlicht und man weiß, dass die beiden cool miteinander sind. Ich glaube, die waren tatsächlich auch auf Songwriting-Camps zusammen. Und außerdem steht Noah in den Credits, der ja früher bei so einem Sublabel von der KMN-Gang war und dann in den letzten Jahren die ganze Zeit bei Bamboo Artists, also einem Label, bei dem auch 01099 und Chiago unter Vertrag waren. Der hatte ja auch mit dem einen, mit Gustav von 01099, hatte der auch mal eine EP. Noah hat auch schon unzählige Features in der Deutschrap-Szene, auch einige mit Capital Bra. Und Noah und Jamule haben laut den Credits bei Genius den Text von Schwester Ever und Loredana geschrieben. Und darauf bezieht sich eben Ikimel in ihrer Story. Und dann hatte Loredana irgendwie, glaube ich, sowas geantwortet, dass sie sich wundert, dass da überhaupt von Ikimel was kam, weil sie schon bei einem vergangenen Livestream extra ruhig geblieben ist und nichts gegen die gesagt hat. Und in dem neuen Livestream hat sie dann halt frei geredet und hat gesagt, dass sie halt so Ikimels Musik völlig Absturz findet. Und sowohl Loredana als auch Schwester Ever haben kein Hehl draus gemacht, was sie von Ikimel halten.
Ja, so ein Rap-Beef würde ich mir echt auch witzig vorstellen. Also die haben ja dann auch danach zum Beispiel noch in so einem Stream noch weiter geshootet irgendwie, wo sie Rapperinnen gerankt haben zusammen mit Sami von Rap La Rue und Ikimel da auf den letzten Platz gewählt haben, das einfach so das Schlimmste ist, was man irgendwie im Bereich Musik machen könnte. Hava und Unique wurden übrigens auf den ersten Platz gewählt bei diesem Ranking. Aber ich glaube, ein Rap-Beef zwischen den beiden wäre auf jeden Fall komplett crazy, weil sie so komplett unterschiedliche so Slangs, Wörter, was weiß ich, benutzen und so ganz anders sich artikulieren, andere Beats haben und sowas. Also wenn das kommen würde, das wäre wirklich Entertainment vom Feinsten. Aber das...
Ja, ich finde auch, Ikimel ist für mich so die sympathischere, aber ich fand auch irgendwie ihre Story so den Front übel schlecht, so, also mit was sie da gekommen ist, mhm. mit diesem so... Ich würde Nein sagen, wenn ihr mich gefragt habt, war irgendwie auch so ein bisschen, da hätte auch was, so eine krassere Punchline kommen können in ihrer Story.
Ja, aber es war ja nicht der einzige Female-Rap-Beef, den wir diese Woche haben, sondern auch noch ein anderer, der mich tatsächlich von der Hintergrundstory ziemlich überrascht hatte.
Ja, genau. Also es dreht sich wirklich alles um diesen Livestream mit Sami, wo Loredana und Schwester Ever waren. Und da hat dann Schwester Ever plötzlich was rausgepackt. Und zwar eine alte Geschichte zu dem Song Table Dance. Table Dance ist 2018 rausgekommen, also 7 Jahre her. Das war Schwester Ever feat. Sixten, also feat. Juju und Nura. Und Schwester Ever lag da noch was auf dem Herzen, was das Musikvideo angeht. Und zwar ging es Richtung Nura. Schwester Ever, also so zusammengefasst, die erste Schwester Ever Behauptung war, dass Nura eigentlich dieses Feature mit Schwester Ever wollte. Die ist gerade aus dem Knast gekommen, hatte überhaupt kein Geld und hat dann ein Musikvideo organisiert für ihre erste Single. Und laut Ever wäre Nura damals nicht zu dem Dreh gekommen, zu dem Musikvideodreh wegen Sonnenbrand. Also hat sich irgendwie schon sehr wild angehört, so, ne? Und es war irgendwie alles organisiert und Nura kam nicht und alle haben irgendwie probiert, ey, kannst du nicht doch irgendwie kommen mit Maske, und Nura wollte alles nicht und das war halt schon eine Riesenproblematik. Und dann, Kirsche auf der Sahnetorte, war dann noch so, dass im Nachhinein Nura rumgeheult hätte und dann gesagt hätte, ey, hier ist irgendwie mehr Watchtime von Juju drin und sie kommt zu kurz und hat dann das Video striken lassen und es ist irgendwie zweimal offline gegangen, bis es dann wieder online war. Also ganz viel Hackmeck im Nachhinein und Schwester Evers Behauptung war eben, ey, Nura, du kommst irgendwie, willst ein Feature und dann machen wir das Feature und dann kommst du nicht zum Dreh und bist dann noch irgendwie eifersüchtig, dass Juju-Szenen irgendwie mehr gewichtet werden als deine, obwohl du halt nicht da warst und dass das deswegen so schwierig war. Das war so die Aussage im Stream, ist natürlich direkt auf TikTok viral gegangen und Nura hat dann auch direkt auf TikTok ein Statement dagegen gemacht und hat sich komplett fassungslos gezeigt und hat gesagt, ne, Anfrage kam eigentlich von Ever. Nura hatte auch keinen Sonnenbrand, sondern Gürtelrose. Die hat dann auch so Bilder gezeigt, wie das aussah im Gesicht. Also sah wirklich so aus, als könnte man sich halt zu keinem Musikvideodreh hinbewegen. Und dann hätte halt Nura wann anders irgendwie nachgedreht. Und dann hatte jeder von denen immer so Zeit mit dem Cutter und zu sagen, ey, welche Szenen kommen rein und was nicht. Und Nura hatte dann halt im Nachhinein viele Szenen rausnehmen lassen, weil sie da zu sexy war. Der Song hieß ja Table Dance und ich denke mal, dass da irgendwelche so ja, freizügigen Szenen drin waren und das hat dann Nura im Nachhinein doch nicht mehr so gut gefallen. Und obwohl sie halt gesagt hat, welche Szenen raus sollen, ist trotzdem auf YouTube eine Version hochgeladen worden, wo diese Szenen wieder drin waren und dann hat Nura Universal gebeten, das ganze Video zu striken und so ist es anscheinend da gekommen. Mhm. Und Nuras Vorwurf da schon war eben, ey, was kommst du jetzt nach 7 Jahren mit dieser Story? Das ist doch eigentlich nur Promo. So, das ist so der erste Schlagabtausch. Das heißt, wir haben irgendwie sowas, wo man so checkt, so ey, okay, da gab es anscheinend irgendwie Probleme, ne? Also es ist so jetzt so von außen klar, da wurde anscheinend gestrikt, aber Nura ist auch nicht zum Videodreh erschienen, aber es gibt so unterschiedliche Aussagen, was die Gründe dafür sind. So. Jetzt hat dann Schwester Eva nochmal ein Video gemacht und ist da nochmal komplett geplatzt. Vor allem wegen einer Szene, wo Nura in ihrem Statement zuvor halt sowas gesagt hat wie, ich habe das Video runtergenommen, weil Chata Szenen von mir ins Video reingenommen hat, die halb nackt waren und da ist Schwester Eva halt komplett geplatzt und meint, ey, warum bringst du jetzt hier Toten mit ins Spiel und verteidigt Chata, dass der natürlich nicht gesagt hat sowas wie so, komm halb nackt zum Videodreh, das heißt Nura ist da irgendwie selber schuld, so der Vorwurf. Dann ging es nochmal darum, wer hat jetzt wen fürs Feature angefragt, das war irgendwie nochmal so voll die wichtige Sache und Schwester Eva meinte auch, ey, es gab einfach Szenen mit Juju und ihr im Rolls Royce, die richtig geil waren und die haben es am Ende nicht ins Musikvideo geschafft, weil Nura was dagegen hatte.
Krass.
Yes, und daraufhin hat dann Nura nochmal ein Statement gemacht, wo sie halt nochmal all dem widersprochen hat und nochmal drauf eingegangen ist, ey, das ist doch einfach nur ein Promo-Move und letztendlich kann man festhalten, ne, irgendwie steht da so Aussage gegen Aussage so ein bisschen, wer jetzt wen mit Feature angefragt hat, da gibt's irgendwie so Sachen so, Nura sollte halt so, hat glaube ich einen Brief in den Knast geschickt an Schwester Eva und Schwester Eva hat danach das Feature angefragt oder so, aber da spalten sich jetzt so die Meinungen von den beiden. Und halt diese ganze Sache so, ey, welche Szenen sollten nicht ins Video? Ging es da irgendwie um Eifersucht oder ging es da wirklich darum, dass halt Nura sich nicht so freizügig in dem Musikvideo zeigen wollte?
Ja, also wirklich komplett crazy auch wieder. Ich muss sagen, diesen Song hatte ich auch so mäßig vergessen irgendwie und generell auch einfach diese Tatsache, dass Schwester Eva nach ihrem Knastaufenthalt so als großes Comeback-Ding irgendwie übel teures Video sich so Sixten ausgesucht hatte oder umgekehrt, wie auch immer das jetzt am Ende war, ja. Aber dass das halt irgendwie so ein Ding war. Und was halt auch noch dazu kommt, was das Ganze nochmal so extra spicy macht, also in den letzten Monaten von diesem Podcast haben wir echt immer mal wieder darüber gesprochen, so Annäherungen zwischen Nura und Juju, kommt irgendwie Sixten Comeback oder doch nicht oder was weiß ich nicht was und sowas. Und jetzt habe ich gesehen, dass Juju auch teilweise diese Anti-Nura-Videos auf TikTok von Schwester Eva gerepostet hatte. Und das ist ja irgendwie so ein ganz klares Statement, wo sich Juju jetzt mal so komplett klar ersichtlich gegen ihre ehemalige Bandkollegin Nura stellt.
Auf jeden Fall. Und man muss ja dazu sagen, dass Nura auch diesen Sommer dann aber diese ganzen Gerüchte einmal mit einem Statement unterbunden hat und gesagt hat, ey, ihr interpretiert da viel zu viel rein. Da wird es niemals ein Comeback geben, sodass man auch wieder ein bisschen sagen kann, vielleicht ist das wieder eine Reaktion von Juju auf Nura, die ja gefühlt deutlich offener war für so einen sixten Comeback diesen Sommer. Aber was dann auch noch interessant war, war, dass Nura plötzlich, also man weiß, dass Nura und Ikimel gut sind. Nura war neulich bei einem Ikimel-Konzert auf der Bühne Und Nura hat sich jetzt aber auch an Shirin David gewandt und gemeint, ey, sollen wir nicht einfach zu dritt einen Song machen? Und da sind wir jetzt bei dem, was ich vorhin angesprochen habe. So, was ist, wenn der erste richtig fette Female-Rap-Beef nicht nur ein 1 gegen 1 wird, sondern plötzlich ein 3 gegen 3? Und so, das kommt mir wirklich vor wie hier so die Deutschrap-Avengers gegeneinander. Wenn man auf der einen Seite jetzt vielleicht so Juju, Loredana und Schwester Ever hat. Juju und Loredana haben ja schon einen Song gemeinsam. Juju hat jetzt die Statements von Ever gerepostet. Und auf der anderen Seite hat man Nura, Ikimel, Shirin David, die jeweils ein bisschen geschlachtet wurden in diesem Livestream. Und jetzt hat man da diese beiden Lager und Camps.
Hä, aber warte mal, ich muss das ganz kurz auch in meinem Kopf sortieren. Eine Lager ist klar, also mit Loredana, Schwester Ever und Juju, so ist klar, wie die so connected sind. Und dann haben wir Ikimel Nura, ist klar, aber warte, ist Shirin David, die hat den gleichen Feind, aber sind die jetzt, also zwischen Shirin David und Ding gibt es keine Verbindung oder so? Also,
da gibt es noch keine Verbindung. Ja. Also ich meine, was man ja sagen kann, ist so, Chiago hatte Feature mit Ikimel und mit Shirin David, also da könnte man leicht eine Verbindung herstellen. Und Nura hat jetzt eben so ein bisschen die Türen und Tore dafür aufgemacht so und hat halt gesagt so, ey, ich glaube, sie hat sogar sowas gesagt wie so, ey, im Moment, bisher hatten wir zwar nie irgendwas miteinander zu tun, aber lass doch mal was machen so. Also wer weiß, was sich da ergibt, ob dann Shirin David auch offen ist. Die hält sich ja im Moment eh relativ bedeckt zu diesen ganzen Sachen. Also es ging jetzt halt um die Schüsse, aber ansonsten ist sie nicht auf Livestream oder sonstige Behauptungen von Loredana krass eingegangen. Aber ja, wildes Konstrukt. Ich habe jetzt gesehen, dass vorhin Schwester Ever nochmal eine Instagram-Story hatte. Als ich ein Frauenkollabo mit mehreren Damen der Deutschrap-Musikindustrie auf die Beine stellen wollte, ist das Projekt leider an Girls Support Girls gescheitert. Erzähl es mal in Ruhe. Fremdscham. Und dann darunter so ein Bild, so Zusammenfassung unserer Gesellschaft und dann so dieses Ding, so dass so zwei Häuser sind, bei dem einen steht unbequeme Wahrheit drüber und da läuft so eine Person rein und bei dem anderen bequeme Lügen und da laufen ganz viele Personen rein. Wenn ich das jetzt nochmal so laut vorlese, scheint es so, dass Schwester Ever gerade auf irgendwas reagiert, wo wahrscheinlich eine der anderen irgendwie sowas wie Girls Support Girls nochmal so ein bisschen propagiert hat und Schwester Ever halt so sagt so, ey, meistens scheitert es halt daran, weil das nur so, ja, so ein bisschen Fassade halt ist so und nichts dahinter steckt, weil hinten dran dann doch wieder Eifersucht ist. Also wahrscheinlich richtet sich es nochmal gegen Nura, denke ich mal.
Ja, ich habe auch in dem Zusammenhang noch richtig viel gelesen, aber eher in so Foren und sowas, so, also Girls Support Girls und diese ganze Sixten-Geschichte und sowas, wo dann auch nochmal so mehr besprochen wurde, wie krass sich angeblich Juju und Nura am Ende so gehatet haben, dass die so verschiedene Zelte auf Festivals hatten, dass Nura irgendwie übel abgefuckt war. Oder das war, glaube ich, sogar in ihrem Buch, weil Juju so manchmal besoffen auf der Bühne stand und so, keine Ahnung, sind immer so andere Sachen hochgekommen. Aber ich schweife gerade ab, also zurück zu diesem Thema jetzt, was wir hatten. Was mich da so wundert, ist, wie so krasse Missverständnisse bei so großen Themen entstehen können. Also laut Schwester Ever, und das ist safe irgendwie komplett übertrieben, spricht die von einem zweistelligen Millionenbereich, der für dieses Video aufgekommen sein soll. Also auf gar keinen Fall war das so viel, ja. Aber trotzdem muss es ja irgendwie ein großes Projekt gewesen sein. Und dann so, die eine sagt, sie hat, also so Schwester Ever sagt, Nura ist nicht gekommen, weil sie Sonnenbrand hatte. Nura sagt, sie hätte Gürtelrose und hat auch so Bilder, ja. Dann so, die sagt, es wurde gestrikt, weil die nicht oft genug gezeigt wurde. Die andere sagt, es wurde gestrikt, weil die halt einfach zu freizügig gezeigt wurde. Und so halt zweimal gesagt hat, ey, bitte schneide diese Szenen raus, dann könnt ihr es auch veröffentlichen. Und es anscheinend zweimal nicht passiert ist. So, hä, ist bei so einem Strike nicht sowas dahinter? Also gerade wenn sowas wie so, da sind ja so Label wie Universal mit dabei. Also, weißt du, was ich meine? Diese Informationen müssen doch eigentlich klar irgendwo existieren in diesem Strike-Bericht oder was weiß ich. Ich finde das so, ja, wieder so absurd irgendwie, was das für ein komischer Beef hier ist. Und dann kommt jetzt so Schwester Ever mit sowas wie so, komm mit Lügendetektor-Test, egal wo du bist, ich zahle den Lügendetektor und ich fahre zu dir. Was auch so, also keine Ahnung, Lügendetektor ist halt kein Ding so vorm Gericht.
Also das finde ich ja so krass, also weil beide so absolut überzeugt davon sind, die Wahrheit zu erzählen. Also Nura ist darüber ja auch genauso erstaunt irgendwie, dass jetzt zum Beispiel, obwohl da so viele involviert sind wie Universal und so, dass Schwester Ever halt, also ne, diese Sachen, die Behauptungen aufstellt und andererseits hat Schwester Ever direkt hier Lügendetektor-Test so im Sinn, so, weil sie sich ja auch, also ich kann das in manchen Sachen, kann ich mir das gut vorstellen, wie es da zu diesen Missverständnissen oder zu so einer subjektiven Wahrheit kommt. Weißt du, bei diesem Rauscutten von Sachen kann ich mir vorstellen, Nura waren wirklich Sachen zu freizügig, aber vielleicht war auch so ein bisschen oder vielleicht kam dann auf der anderen Seite halt auch dazu, dass man sich so dachte, so ja, okay, das waren jetzt einerseits diese freizügigen Szenen, dumm gelaufen, dass der Cutter die drin gelassen hat, aber was ist denn mit der Rolls-Royce-Szene so, weißt du? Und dann pickt sich Schwester Eva halt so dieses eine Ding so raus, wo sie halt so, oder vielleicht hat sie auch mit Juju irgendwann drüber geredet und Juju hat so gesagt, so ja, so ist halt Nura, so ne, gut, ja, so ne, weißt du, und dann pickt man sich so die kleine, weißt du, Schwester Eva bezieht sich jetzt halt nur auf dieses eine Ding und sagt so, ey, du warst halt mit dem ganzen Musikvideo unzufrieden, hast nur striken lassen wegen Eifersucht, und Nura sagt halt so, nee, ich habe das nur striken lassen wegen den freizügigen Szenen, was bestimmt auch so war, aber vielleicht war halt trotzdem ein, zwei Szenen dabei, wo sie halt auch gesagt hat, kommen die halt auch mit raus, vielleicht sogar aus diesen Gründen mit Eifersucht und so, weißt du, und so entsteht dann plötzlich so eine Geschichte, wo man so denkt, so, ey, eigentlich könnte ich auch beiden irgendwie glauben, weil beides hört sich legit an.
Ja.
Ja, aber dann wiederum so dieses Sonnenbrandgürtel-Rose-Ding ist dann halt wieder komplett wild. Also, dass da so viel, aber vielleicht halt auch, weil viele Leute dazwischen sind und die dann viel reden, so weißt du so.
Ja.
Aber wir sind ja noch gar nicht mit diesem ganzen Ding komplett durch, denn auch bei Juju gibt es gerade sehr viel Bewegung. Und da gibt es ja in den letzten Jahren sehr wenig Bewegung mehr, weil wir warten mittlerweile seit über 6 Jahren auf ein Album. Und ich kann mich echt dran erinnern, die ganze Zeit, wo wir diesen Podcast hatten, war wirklich jedes Jahr am Jahresende so, oh, nächstes Jahr muss es aber soweit sein. Weil letztendlich hatte Juju auch unfassbar krassen Erfolg mit ihrem einen einzigen Soloalbum bisher. Und es war ja ein maximaler Erfolg, sodass es ja fast schon schädigend eigentlich ist, mittlerweile so lange kein Album mehr rauszubringen. Und man hat sich ja immer wieder gefragt, ey, woran liegt das eigentlich? Und jetzt hat Juju ein neues Statement veröffentlicht und vielleicht auch das erste Mal so richtig verraten, woran das denn liegt. Und zwar hat sie in ihrer Story gefragt, bester Medienanwalt in Deutschland. Und wenige Stunden später kam dann noch eine Story hinterher, die nochmal mehr Tiefe geliefert hat. Für alle, die fragen, worum es genau geht, um Musik, um einen Knebelvertrag, Punkt, Punkt, Punkt. Danke für die zahlreichen Anwaltempfehlungen, ich schaue mir bis morgen alles an. Es kann nicht sein, dass echte Künstler immer wieder unterdrückt werden. So, das war Jujus Statement, was jetzt auf jeden Fall hohe Wellen geschlagen hat, weil so ein bisschen die Frage ist, ist das jetzt aber noch eine Thematik, die seit 6 Jahren ein Problem ist? Oder ist das gerade irgendwas, was nochmal neu aufkommt? Weil jetzt nach 6 Jahren irgendwie zu fragen, hey, hat jemand einen Medienanwalt, wäre ja irgendwie ein bisschen spät. Und dann ist halt auch noch die weitere Frage, gegen wen genau richtet sich das? Ist das jetzt ein Label? Ist das ein Management? Das wird gerade alles nicht ganz so klar.
Werbung.
Wir hatten ja mit Stax 102 und Sharpo jetzt schon 2 der 102 Boys bei uns im Interview und dementsprechend verfolgen wir die ganze Crew natürlich recht intensiv und in letzter Zeit sehe ich die so häufig mit diesem neuen Effekt Mix Ready to Drink in der Hand und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir so, ja, so ungefähr stelle ich mir das Leben als 102-Boy vor. So, man hat irgendwie so Proben, Studio, Konzerte, immer irgendwie ein Effekt-Drink in der Hand, manchmal eben auch mit einem Schuss 9 Mile drin, also als Wodka Energy. Und ich finde diese, also so, da haben die wirklich eine gute Partnerschaft gefunden, also Effekt und die 102-Boys. Das passt irgendwie so gut zusammen, vor allem jetzt mit diesen Mix-Drinks. Und falls ich frage, was das denn genau ist, also das sind fertig gemixte Wodka Energy in der Dose, also Effekt und 9 Mile fertig in einer Dose. Aber es gibt 4 verschiedene Sorten und nicht einfach irgendwelche random gewürfelten, sondern ich fand die Auswahl der Sorten sehr außergewöhnlich, weil Lennart, wenn ich dich jetzt mal frage, stell dir mal so eine deutsche Plus-Party von uns vor, ne? Da steht irgendwie 9-Mile-Wodka auf dem Tisch und alle möglichen Effektsorten. Was sind denn die, die so am häufigsten benutzt werden, um sich einen Drink zu mixen?
Also ich glaube, was ja eh klar ist, ist ja, dass das dann so das klassische Effekt ist, was, ne, also den klassischen Wodka E, womit du den so mixen kannst. Dann unsere Empfehlung ist ja auch, nachdem wir das selbst in den Bars von Paderborn getestet haben, auf jeden Fall Ruby Rock, also Effekt mit Black Acai. Und was ja dann noch so unser Geheimtipp ist für die, die so experimentierfreudiger sind, aber da weiß ich auch, dass es nicht für jeden was ist, ist so mit Guava Massive zusammengemischt.
Ja. Beziehungsweise nicht für jeden, weil es, glaube ich, nicht so viele auf dem Schirm haben irgendwie, aber ja. So Guava Massive ist ja so ein bisschen so fruchtig, tropisch, ne, so dieses halt. Und genau die drei Sorten, die du gesagt hast, plus Strawberry Apricot, das fand ich auch ganz wild, das sind die vier Sorten, die es jetzt von den Effect Mix Ready-to-Drink-Dosen gibt. Also, wie gesagt, fertig gemixt und wir waren diesen Freitag auf dem Scooter-Konzert und mussten da eine Stunde hinfahren auf der Waldbühne in Berlin und das war halt so der perfekte Anlass, deswegen haben wir die Dosen kaltgestellt, mitgenommen und es war richtig das perfekte Getränk, vor allem manchmal finde ich so Mixed-Drinks, die so fertig sind, die schmecken irgendwie nicht so geil und die sind richtig gut abgeschmeckt. Das schmeckt wirklich, wie wenn du dir einfach einen Wodka Energy machst oder wie wenn du dir einen Ruby Rock machst und natürlich halt auch so geil, dass sie Guava Massive mit Nine Mile Wodka fertig in der Dose haben. Also genau die Drinks, die wir sonst auch auf Party mischen, so haben die jetzt einfach fertig in der Dose. Also can recommend, wenn ihr das nächste Mal feiern geht, unterwegs seid, im Späti die entdeckt, im Supermarkt, bei Rewe habe ich die neulich gesehen, dann checkt die mal ab. Effect Mixed Drinks, fertig in der Dose, perfekt zum Feiern. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Ja genau, also vielleicht, um es mal so ein bisschen noch einzuordnen. Also Juju ist ja offiziell bei Jinx Music gesigned. Und dort war zum Beispiel früher auch, also Sixten, Nura und so, die ist nicht mehr da. Und ich habe auch gelesen, dass bei Jinx Music einer der Geschäftsführer, glaube ich, auch irgendwie so ein Anwalt für Musikrecht und was weiß ich ist. Und dass da so ein paar so Vermutungen sind, dass der halt irgendwie so crazy Verträge hätte machen können. Als Major Label ist sie bei Universal Music Group, wo auch eben die Gerüchteküche natürlich jetzt brodelt, ob die was damit zu tun haben oder eine Kombination aus den beiden. Aber du hast recht, also nach 6 Jahren ist halt komisch. Andererseits muss man sagen, sie hat ja auch ihr eigenes Musiklabel 44 Music, wo sie ja unter anderem Ailo gesigned hatte, die dann wieder von ihr weggegangen ist. Und selbst unter diesem Label konnte Juju keine eigene Musik veröffentlichen, was auch wiederum ein Indiz dafür ist, dass Juju tatsächlich irgendwo gefangen ist, weil normalerweise nach so langer Zeit und ne, mit einem Label und sowas, dann machst du halt was, aber das spricht halt dafür, sie kann einfach nicht. Also so,
ja.
Das ist ein bisschen verworren.
Ja. Und also du hast gerade schon angesprochen, 44 Music war dann wiederum mit so Bolt und Ragucci gegründet worden und mit BMG. Und Bolt und Ragucci habe ich auch gesehen, auf deren Website wird gelistet, dass die das Management für Juju machen. Also wäre ja auch eine Option, irgendwie hat man Streitigkeiten mit Management. Andererseits, was du gerade sagst, so ey, sie kann nicht über ihr eigenes Label releasen, sieht eher danach aus, da sind Streitigkeiten mit irgendwie einem Label, wo sie halt davor war, ne, für ihre eigene Musik. Also dann vielleicht echt eher in Richtung Jinx. Bei Jinx habe ich gesehen, sie folgt denen nicht auf Instagram. Mm. Kann natürlich alles heißen. Sie ist bei Jinx noch gelistet auf der Website. Dann habe ich, weiß ich noch ganz genau, vor 3 Jahren habe ich mit Patrick Tiede von Chapter One gesprochen, der mittlerweile auch nicht mehr bei Chapter One ist. Und damals war Juju noch bei Chapter One auf der Website. Und Chapter One ist ja ein Sublabel von Universal. Und da ist sie auf jeden Fall nicht mehr drauf. Aber ich habe das Gefühl, dass sie dieses gesamte Sublabel gerade zumachen, weil da sind mittlerweile nur noch ganz wenige Artists abgebildet. Das heißt, ja, vielleicht irgendwie sowas Jinx, Universal oder so, wo sie drin hängt und nicht von wegkommt. Wer weiß. Könnte ja auch ein Indiz sein, weil BMG, mit denen sie dann so das eigene Label 44 Music gemacht haben, so, sie haben es ja nicht mit Universal gemacht. Also vielleicht gab es da einfach schon Probleme und sie kommt einfach seit Jahren da nicht raus. Aber sind jetzt alles nur Vermutungen.
Ja, sie hatte auch noch sowas geschrieben, irgendwie von wegen, wie wenn du halt so eine, ich krieg's es nicht mehr im Wortlaut zusammen, aber wenn du so eine schwierige Kindheit hattest und jetzt nicht aus so guten Verhältnissen kamst und so und dann in das Einzige, was du hast, ist halt so dein Talent, Musik zu machen, dass du dann eben gefundenes Fressen für, ich glaube, sie nannte es Seelenfänger bist, die halt dann dich in so einen Knebelvertrag reinnehmen und das impliziert ja auch wieder irgendwie so ein bisschen so eigentlich, was wir gerade denken, also dass da tatsächlich was ist, das sie nicht releasen kann. Es kommt ja auch noch dazu, also so Verträge haben ja ganz viele verschiedene Strukturen, also es könnte ja sowas sein wie, sie muss irgendwie was recoupen, also einen Vorschuss oder so und hat das noch nicht ganz oder sie muss irgendwie eine gewisse Anzahl an allem da machen, aber verdient gerade nichts daran und will halt nicht irgendwie noch ein Album da veröffentlichen, sondern wenn, dann das nächste Album woanders. Aber es ist halt so vertraglich festgesetzt oder so, keine Ahnung. Also es gibt ja 1000 Vertragsmodelle, ja, wie das aussehen kann. Und ja, ich meine, also für dieses Gerücht aus meiner Gossip-Sicht spricht natürlich auch dieses, dass eben dieser eine Label-Chef da so Musikrechtsanwalt ist, promoviert und was weiß ich und vielleicht da irgendwie so ein unknackbaren Vertrag aufgesetzt hat, aber das sind nur Gerüchte, das ist keine Ahnung, das ist jetzt nur, was quasi für das spricht, was Juju sagt. Auf der anderen Seite ja wirklich, also so, was war denn dann die letzten Jahre?
Also es kann ja nicht nur, also mich würde es wundern, wenn es jetzt nur die ganze Zeit daran lag, oder? Oder das dann immer noch nicht geklärt ist. Also das wäre natürlich eine absolute Horrorvorstellung auch, wenn das jetzt nach sechs, also wenn sie jetzt so, ich denke mal, am Anfang war sie zufrieden, das Album war ein Erfolg und dann hat man bestimmt so 2021 oder so geplant, ey, lass ein neues Album machen. Und wenn es jetzt seitdem Probleme gibt und Juju jetzt erst nochmal eine Story wieder macht mit so, ey, kennt jemand einen guten Medienanwalt, dann zieht sich das ja wirklich schon ewig. Ich meine, ihr letzter Solo-Song, habe ich gesehen, ist mittlerweile 3 Jahre her, also wirklich reiner Solo-Song. Das war dieses Nie wieder sehen. Und das ist ja wirklich schon heftig. Ich nehme halt auch mal an, dass das damals kein Vertrag war für ein Album oder wenn es nur für ein Album war, dann halt direkt mit einer Option, dass es sich automatisch verlängert, wenn es halt so ein krasser Erfolg wird. Und es war ja ein krasser Erfolg so. Und was ich noch krass fand, du hast es gerade erwähnt, ne, Juju hat ja letztes Jahr ihr Label gehabt, 44 Music, Ailo war die erste Künstlerin, die haben ja beide sogar einen Song auch darüber gemacht, wo sie auch über die ganzen Labelschwierigkeiten gerappt haben. Also Juju hat das ja auch thematisiert, die ganzen Nachteile von der Musikindustrie und dass man ausgesaugt wird und so, da war dieses Thema ja schon und das ist auch so eine Frage für mich so, ist da jetzt nochmal was Neues hinzugekommen oder ne, zieht sich das halt so seitdem? Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Ailo hat, glaube ich, irgendwo mal auf Social Media auch kommentiert, so ey, ich bin nicht mehr bei 44 Music und dass sie auch nie wieder bei einer größeren Künstlerin sein wird. Und ich glaube, da gab es auch ein bisschen Beef zwischen Ailo und Juju. Und jetzt hat Ailo aber unter unserem Beitrag, den wir darüber gemacht haben, auf Instagram, hat sie jetzt kommentiert mit gute Anwälte auf die Eins. Und der Beitrag wurde ja auch von Juju und so repostet, deswegen hat das nochmal eine größere Reichweite bekommen. Fand ich jetzt irgendwie auch interessant, weil ich nicht weiß, wie man das deuten kann. Also so von wegen so ein bisschen ironisch vielleicht, so von wegen gute Anwälte auf die Eins, weil Ailo sich gerade auch noch damit rumschlagen muss. Oder vielleicht ist es auch wieder so eine Annäherung und so ein bisschen mitfühlend und so. Weiß ich nicht genau.
Ich meine auch, dass Ailo damals, als sie bekannt gegeben hat, dass sie sich von Juju und ihrem Label trennt, sowas gesagt hätte, wie so, ja, sie würde nie wieder bei dem Label von einer großen Künstlerin unterschreiben. Also so, ne? Also so wie halt bei Juju. Und ich hatte das immer so ein bisschen gedeutet, wie so, ja, okay, Juju ist halt schlechte Managerin, die ist da nicht klargekommen mit dem Label und was weiß ich nicht was und sowas. Aber jetzt mit den neuen Infos irgendwie kann man es halt auch so deuten, dass Ailo gegangen ist, weil die Probleme von Juju auf sie übergespillt sind, also dass sie irgendwie auch mit diesen vertraglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte oder sie hatte irgendwie so einen Promoplan, dass sie mit Juju so und so viele Songs macht und dann konnte Juju aber nicht oder was weiß ich, also irgendwie ist das jetzt nochmal so ein anderer Blickwinkel auf diesen Bruch zwischen Ailo und Juju, also naja, ziemlich crazy und du hattest es ja eben schon erwähnt auch, dass Juju ja eben dieses Label mit Raff hatte und auch in dem Song Bis zur Spree zusammen mit Ailo, wo sie so ein bisschen auch sehr stark gegen die Musikindustrie geshootet haben. Da hatten wir ja auch damals zum Beispiel vermutet, geht das jetzt vielleicht sogar gegen Raff oder so? Also irgendwie war das da auch immer so ein Thema. Und deswegen würde ich sagen, sprechen wir doch mal direkt über den guten Herrn Ragucci, denn da gibt es sehr schöne Neuigkeiten. Gar nicht mal so überraschend, muss ich sagen, wenn man die Insta-Story von Raff in den letzten Monaten verfolgt hat, weil man hat immer häufiger eine Dame dort gesehen und das ist ja recht unüblich eigentlich für Raff, der ja an sich schon relativ wenig privaten Content teilt, aber man hat immer häufiger gesehen, dass er da mit einer Frau unterwegs ist und das war auch immer die gleiche und die waren im Urlaub und die sind irgendwo lang gefahren und was weiß ich. Und jetzt hatte er letzte Woche auf Instagram einen Post geteilt, wo man eine Bilderserie sieht, wie vor einem Privatjet so auf dem Rollfeld so ein Blumenbouquet angerichtet ist und er in seinem All-Black-Outfit seiner, ja, jetzt Verlobten einen Antrag gemacht hat.
Yes, und ich habe gesehen, jetzt kommt passend dazu auch als nächstes ein Liebessong raus. Diesen Freitag, glaube ich, will er den releasen, weil es steht ja sowieso auch aus, dass wir noch neue Musik von Raff Camora bekommen. Im September kam ja Forever raus, aber wie sich's für einen Raff Camora gehört oder für einen Raff Camora Release gehört, kommt dann ja immer noch eine RR-Version und so eben auch bei Forever. Das heißt, wir bekommen bald, vielleicht noch dieses Jahr, ich weiß gar nicht ganz genau, ganz viel neue Musik. Raf Camora war ja jetzt auch gerade mal so ein bisschen auf Promotour und bei dieser neuen Late-Night-Show von Daniel Slam, die zusammen mit Stoked ist, was ja so ein Universal-Format ist. Ich frage mich auch immer bei diesen Stoked-Sachen, so, die sind ja von Universal und die machen das ja schon ganz schlau, dass die auch so eine Deutschrap-News-Seite haben und so. Und dann ist immer so die letzte Slide irgendwie so, kauft die Haftbefehl-CDs jetzt im Universal-Shop oder irgendwie sowas, ne? Die machen das ja schon clever. Aber posten die dann wirklich oder jetzt, wenn die so ihre eigenen Formate haben, laden die dann nur die Universal-Künstler ein oder auch andere?
Das habe ich mich auch gefragt. Da müsste man mal drauf achten irgendwie. Also es ist ja auch von außen betrachtet gar nicht so leicht immer zu erkennen, wer bei welchem Label ist. Also klar, wenn du dir jetzt alle Credits durchliest und sowas, aber deswegen ist es nicht, gibt es nicht so eine Übersicht mit allen Deutschrappern und wo die halt unter Vertrag sind. Plus ist es halt auch häufig einfach mega krass so verbunden, dass man es nicht ganz sehen kann. Aber ja, habe ich mich auch schon manchmal gefragt irgendwie, ob das mit Stoked, ja, ob die auch andere Artists einladen. Aber ja, also auf jeden Fall wild, dass der gute Raff jetzt hier verlobt ist. Ich bin auch gespannt, ob die die Hochzeit so öffentlich machen oder nicht. Ich bin auch gespannt, ob, das ist ja gerade so ein kleiner Trend irgendwie, die Frau an Raffs Seite, Nadine heißt sie, jetzt auch mehr ins Rampenlicht geht. Also vielleicht so ein bisschen wie bei PA und Luna oder, also gibt ja jetzt ganz viele Beispiele, auch Mary und Bones oder, hier habe ich gerade noch jemanden wichtigen vergessen.
Samra
Dunja. Ja, genau, Samra Dunja und sowas. Ob die jetzt auch sowas in der Art machen, kann schon sein, also.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Also im Moment habe ich so den Eindruck, oder ich weiß, dass Raff in einem Interview gesagt hat, ey, er hat das halt gemacht, um so ein bisschen so Angriff ist die beste Verteidigung mäßig, so weil halt, ne, dann bist du irgendwie unterwegs, wenn du ins Restaurant gehst und dann fotografieren dich Leute, filmen dich Leute, weil wenn es halt so geheim ist, dann will halt jeder so, ah krass, der ist mit der unterwegs, dann mache ich da ein Video, dann lade ich es auf TikTok und dann so kommentieren alle bei TikTok und so ist es anscheinend halt auch passiert, so. Und das wollte er halt so ein bisschen entkräftigen und deswegen hat er dann halt irgendwann gesagt, so ja komm, dann zeige ich sie lieber, als es so geheim zu halten und man dann halt immer irgendwie heimlich fotografiert und gefilmt wird. Da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie schwer und anstrengend das manchmal ist für so Personen des öffentlichen Lebens, weil Raff hat dann irgendwie so durchblicken lassen, dass anscheinend auch so dann so eine Normalität ist halt irgendwie so, wenn man irgendwie essen geht oder so, dann getrennt dahin zu fahren und sich erst drin im Restaurant zu treffen oder so, weißt du? Ja. Also, weil wenn man eben zusammen auf die Straße geht, dann halt so direkt die Gerüchteküche losgeht, fand ich irgendwie heftig.
Ja. Ja, krass. Aber kann ich mir vorstellen, dass es jetzt befreiend ist. Und deswegen glaube ich auch ehrlicherweise, dass vielleicht doch Content von denen kommt. Also vielleicht immer noch so ein, zwei Infos zu ihr zu geben. Sie heißt Nadine Krener, stammt aus Linz in Oberösterreich und sie ist staatlich geprüfte Immobilienmaklerin und Bauträgerin. Und das passt natürlich sehr gut, weil Raff ja auch viel in Immobilien und so weiter investiert und sowas. Und im Livestream auch, das, was du gerade erwähnt hast bei Daniel Slump, hat Raff auch noch erzählt, wie die sich kennengelernt haben. Und zwar war es in einem Kroatien-Urlaub, wo sie sich anscheinend ganz zufällig irgendwie als Privatperson kennengelernt haben. Raff meinte auch so, Gott sei Dank nicht über eine Dating-App, sondern halt irgendwie so Real-Life-mäßig. Aber ja, also auf jeden Fall irgendwie, wenn ich mir so ihren Insta-Grind angucke, was sie so postet und alles, ich kann mir das irgendwie schon vorstellen, weil so alle diese Rapper, Influencer, Freundin, Pärchen, die haben irgendwie so ein Vibe, also so bei so Samra und Dunja sehe ich halt viel, dass die so kochen oder so zum Beispiel, dann bei Luna und PA ist halt viel dieses so Humor-Thema, so dieses ganze so Comedy
Brabus Hops
und Brabus Hops nehmen und sowas. Und wenn ich mir jetzt so Raff vorstelle, der war zum Beispiel neulich auch in einem Interview, ich weiß den Namen leider nicht mehr, wie das hieß, aber so ein Business-Format, wo er, ne, also so.
Ja, Christian Wolf.
Ja, genau, wo er dann nochmal so gemeint hat, ja, irgendwie Forbes hätte sein Vermögen falsch geschätzt, also mindestens doppelt so hoch und so ein bisschen über seine ganzen Investments und Business-Sachen und so gesprochen hat und irgendwie, keine Ahnung, auch bei Montana Black hat er auch so im Stream sehr viel über seine Immobilien und alles gesprochen und jetzt eben mit ihr an der Seite, ich könnte mir so vorstellen, die kommen dann so in dieses, so kommen in die WhatsApp-Gruppe mäßige, dass sie so diese Rolle erfüllen.
Also, kommen in die Squadra.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Aber ja, also wird auf jeden Fall eine unterhaltsame Zeit, glaube ich, mit den beiden werden und ja, schauen wir mal, was die Hochzeit so hergibt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne.
Das war jetzt einfach so richtig, irgendwie so ein richtig, richtig trashiges Gossip-Ende der Folge, so mit diesem Thema. Aber ja, Ich bin hyped auf die nächste Folge.
Ja, ja. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, folgt diesem Podcast und verpasst nämlich keine neue Folge mehr. Bekommt immer eine kurze Push-Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge releasen. Checkt auch den YouTube-Kanal ab mit dem ultra spannenden neuen Interview mit Ali Ass. Ich fand's ultra, ultra geil. Zieht euch das auf jeden Fall rein. So viele nice Stories. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Wir hören uns.